Willkommen zu Beyond Lifespan, dein Fast Track zu mehr Gesundheit. Hier brechen wir die Grenzen des Altbekannten auf und erforschen, wie wir länger und gesünder leben können. Zusammen mit Experten in den Bereichen Medizin, Biohacking, Supplements und Co. tauchen wir tief in die Geheimnisse der Longevity-Forschung ein. Entdecke mit uns innovative Ansätze, bahnbrechende Behandlungen und praktische Tipps, die dir helfen, die Kontrolle über deine Gesundheit zu übernehmen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Mein Name ist Dr. Dominik Duscher und ich möchte euch heute etwas über die möglichen Tests in der Longevity-Medizin erzählen. Am Anfang einmal darüber, welche Bluttests gibt es und welche sind sinnvoll. Es gibt natürlich mal Standards wie Blutfettwerte, da machen wir aber eine eigene Folge auch dazu. Vitamin D, ein Klassiker, sollte man immer erheben. Aber ich möchte euch etwas erzählen über Omega-3 und den Omega-3-Fettsäuren-Index. Es ist ein Parameter für den Gehalt an den zwei Omega-3-Säuren, den langkettigen EPA und DHA. Diese zwei kann man messen an Erythrozyten, also an den roten Blutkörperchen. Dieser Marker wird als prozentueller Anteil von EPA und DHA an den Gesamtfettsäuren wiedergegeben. Das heißt, in der Zellmembran der roten Blutkörperchen kann man hier nachschauen, wie viel man hat von diesen und ob man vielleicht mehr Zufuhr an Omega-3-Fettsäuren braucht. Eine höhere Omega-3-Fettsäurenkonzentration im Blut ist assoziiert mit einem niedrigeren Auftreten von kardiovaskulären Erkrankungen. Also ihr merkt schon, dieser Test ist hochrelevant für euer Risikoprofil. Es kann also eben angenommen werden, dass Omega-3 ein Biomarker ist, auch für die klinische Prognose wichtig ist für kardiovaskuläre Erkrankungen. Ja, also das ist ein Test, der direkt euren Health Span beeinflussen kann. In Studien hat sich zum Beispiel gezeigt, dass ein Omega-3-Index von mehr als 8% verglichen mit einem von unter 4% ein um 90% verringertes Risiko für plötzlichen Herztod bedeutet. Sehr beeindruckend, finde ich. Das Risiko eines plötzlichen Herztods steigt mit abnehmendem Wert des Omega-3-Index, logisch. Ist also abhängig von der Konzentration an EPA und DHA. Der Omega-3-Index kann also für einen einzelnen Patienten recht zuverlässige Auskunft über den langfristigen Versorgungsstatus mit langkettigen Omega-3-Fettsäuren bieten und ist damit, muss man wirklich sagen, ein Index, der nicht nur der Information dient, sondern der ist auch als Risikofaktor für den plötzlichen Herztod relevant. Man kennt es vom LDL, Low Density Lipoprotein. Die Konzentration von LDL ist auch ein Marker für die koronare Herzerkrankung. Also man muss echt sagen, Omega-3 schon sehr powerful als Marker. Außerdem erfüllt er die Ansprüche an den Risikofaktor, auch wenn man den Mechanismus dahinter kennt. Das heißt, man weiß, wie Omega-3 wirkt, wie es zustande kommt, wie man es misst. Und die Ergebnisse sind auch reproduzierbar in den analytischen Laboren. Das heißt, es wird hoffentlich bald als klassischer Risikofaktor anerkannt sein. Als nächstes möchte ich noch sprechen über Homozystein. Ist für mich immer sehr wichtig, wenn ich das in meinen Patienten detektiere. Es ist ein demethyliertes Zwischenprodukt und ist in der Umwandlung von Methionin und Cystein präsent. Also es wird von Cystein kommend in Abhängigkeit von Folsäure, Vitamin B12 und Vitamin B2 zu Methionin remethyliert, viele komplizierte Wörter. Aber man merkt schon, hier gibt es Abhängigkeiten mit den Vitaminen. Ja. Diese Zwischenschritte Methionin zu Cystein sind alle abhängig von diesen Kofaktoren. Ja. Deswegen kann man sich vielleicht auch schon denken, wenn man die nicht präsent hat, ein Problem. Ein erhöhter Homozysteinspiegel wirkt sich nachweislich schädigend auf das Gefäßendothel aus. Das heißt, die Innenwand unserer Gefäße kann beschädigt werden. Die Folge ist ein signifikant erhöhtes Thromboserisiko und überhaupt wieder Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen. Das heißt, Menschen mit entsprechenden Risikofaktoren haben ein stark erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Probleme und natürlich in denen ist es besonders spannend, das zu messen und einzustellen. Im Sinne von einem Teufelskreis kann man sich vorstellen, kann natürlich bei so einem gefährdeten Patienten, der eh schon Probleme hat, ein zusätzliches Zellgift wie Homozystein als Risikofaktor den Ausschlag geben. Vielleicht ein Patient, der eh schon Bluthochdruck hat, der vielleicht trinkt Alkohol, Nikotin oder vielleicht schon eine Arteriosklerose leidet. Also dieser Anstieg dieses gefäßschädigenden Homozysteins ist wirklich problematisch. Und neben dem kardiovaskulären Bereich gibt es auch neurologische und psychiatrische Erkrankungen, die damit in Verbindung stehen. Und wir sehen auch hier, das ist ein ganz wichtiger Marker für mich und auch natürlich mittlerweile schon recht weit anerkannt. So sagt man zum Beispiel, dass Homocystein auch depressionsfördernde Effekte hat. Also es hat weitreichende Auswirkungen, wie ihr merkt. Schlaganfälle gehören auch noch dazu und andere Dinge, die da sich mit dem Homocystein assoziieren können. Also wichtig ist hier, wir müssen das Homocystein managen, wenn es denn aufpoppt als Marker, als hoher Level in unseren Untersuchungen. Und um den Spiegel des Homocysteins nachhaltig zu senken, empfiehlt sich eben die Gabe von den Kofaktoren zu seiner Verstoffwechslung. Ihr könnt euch erinnern, also Folsäure, Vitamin B9, Vitamin B6 oder Pyridoxin und Vitamin B12. Das heißt, hier müssen wir schauen, wie ist der Status dieser Vitamine. Auch schauen wir uns an den Eisenstatus und natürlich NAD-Levels, B12, Mikronährstoffe. Und diese Dinge sind einfach hochrelevant in unserem Assessment der Laborwerte zu Beginn. Also schon einiges dabei, was wirklich auch unsere Therapie maßgeblich bestimmt aus dem Labor. Als nächstes möchte ich sprechen über Speicheltests. Ich habe schon mal erzählt vom biologischen Alter. Ich bestimme das eben gemeinsam mit dem EPH-Test aus dem Speichel. Die Epigenetik, ich nehme mir gerne das Beispiel zur Hand, ist wie die Software zur Hardware unseres Computers. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, Software abzudaten. Hardware ist eher was, wie das Genom, das bleibt uns. Und da muss man eben sagen, es zahlt sich aus, diese Software up-to-date zu halten. Das heißt, epigenetische Analyse machen und dementsprechend hier Dinge für die Patienten planen, ist ein wichtiger Teil in der Langlebigkeitsmedizin. Nochmal zur Wiederholung, das kommt aus dem Speichel, Speicheltest. Ansonsten Diagnostisches aus dem Speichel kann man noch Proteombestimmung betreiben, auch sehr spannend. Das ganze Protein, die ganze Karussell, also da ist ja wahnsinnig viel los, ein Proteinzirkus in unseren Zellen, das ganze Protein zu bestimmen, gibt einem natürlich unglaublich viele Infos. Am besten gemeinsam mit der Epigenetik. Die Epigenetik ist eben die Software, die unser Genom steuert. Das heißt, die Genexpression steuert. Das haben wir natürlich zum Beispiel ein anderes Genexpressionsprofil in Gesundheit und Krankheit oder in Alter und Jugend. Und Genexpression heißt ja Proteinproduktion dann in weiterer Folge. Aber es kann schon auf dem Weg von der Genexpression, also von dem Anschalten eines Gens bis zum fertigen Protein, so einiges passieren. Das heißt, nur weil ein Gen angeschaltet ist, exprimiert wird, heißt noch nicht, dass wir auch dieses Protein dann so bekommen. Wäre natürlich grundsätzlich die Idealvorstellung. Aber wie gesagt, da gibt es vielleicht Möglichkeiten der Modifizierung oder des Verlusts auf dem Weg von Gen zu Protein. Daher Proteomanalyse. Wenn man jetzt natürlich sich vorstellt, man weiß beides. Man weiß, was für Gene exprimiert werden, wie die Epigenetik die Genexpression aktuell steuert. Und ich habe den Readout-Proteom perfekt. Dann hat man eigentlich alle Informationen in der Hand und hat eine ideale Diagnostik betrieben. Deswegen am besten beides wäre sinnvoll. Kurz möchte ich noch was erzählen über die apparative Diagnostik. Da fällt einem natürlich als erstes einmal die Bildgebung ein. Bildgebung kann jetzt natürlich sowas sein wie Röntgen, das kennt wahrscheinlich fast jeder. Aber es gibt auch das MRT, mit dem man halt viele Dinge viel genauer abbilden kann als mit einem Röntgenapparat, also MRT. Es wird immer wieder diskutiert, regelrechtes MRT jedes Jahr zur Prophylaxe. Ist das sinnvoll? Ja, nein. Meiner Meinung nach ja. Es ist halt nur ehrlicherweise in unseren Breiten nicht ganz einfach, ein MRT ohne Symptomatik, ohne Probleme, also nur zur Prophylaxe zu bekommen. Tatsächlich nicht so leicht. Also das ist in anderen Ländern nicht so schwierig. Amerika oder Asien kann man sich einfach einmal ein MRT einmal im Jahr besorgen. Bei uns in Deutschland, Österreich nicht ganz einfach, aber es klappt dann vielleicht doch und es gibt wichtige Dinge, die man hier abprüfen kann. Und natürlich ist eine Früherkennung von manchen Krankheiten möglich. Also einmal im Jahr MRT hat auch keine Strahlenbelastung, vielleicht noch wichtig, im Gegensatz zum Röntgen oder CT. Das heißt, Röntgen oder CT als Vorsorgeuntersuchung weniger attraktiv, eben wegen der Strahlenbelastung, ja, die man natürlich jetzt nicht akkumulieren möchte durch unnötiges, wiederholtes Testen. Wieder spannend vielleicht, knochendichte Messung und Bioimpedanzanalyse sind Dinge, die wir noch besprechen werden in weiterer Folge. Ist besonders spannend natürlich, wie gesagt, DEXA-Scan, also diese Knochenkompositionsanalyse, weil wir ja wissen, dass Osteoporose ein wichtiges Problem im gehobenen Alter ist, dem wir natürlich auch durch gezielte Ernährung, gezielte Bewegungsprogramme entgegenwirken können. Und ja, zusammenfassend ganz kurz, welche Tests sind sinnvoll? Also für mich als in der langlebigkeitsmedizinischen Praxis ganz klar ausgedehntes Labor, wirklich vieles drinnen, viel mehr natürlich als ein reines Blutbild. Zusätzlich NAD Plus, Sonderanalyse, spezieller Level, den wir wirklich sofort in der Therapie umsetzen können, falls hier ein Mangel vorliegt. Die Epigenetik als integrativer Marker des biologischen Alters, wo wir unglaublich viel erfahren. Alles, was wir erleben in unserem Dasein, spielt hier hinein. Also ein wichtiger Marker, vor allem im Verlauf, mit mehreren Messungen. Und ansonsten die Bildgebung, wie gesagt, MRT, ein Luxus, aber natürlich wirklich nice to have, wenn man die Möglichkeit hat. Das war's für heute. Ich hoffe, es war spannend heute. Vielleicht schaut ihr euch noch einmal die Shownotes an, da ist noch einmal alles zusammengefasst. Falls weiterhin Fragen bleiben, gerne schreiben ein E-Mail an podcast@beyondlifespan.de und wir werden uns freuen, diese dann einmal in einer der nächsten Folgen aufzugreifen und zu beantworten. Ich hoffe, es hat euch unser Podcast gefallen. Falls ja, bitte folgen und auch gerne teilen. Wir freuen uns über jede Zuschrift von euch zu den Themen, die wir betrachten, Fragen. Bitte E-Mails jederzeit schicken an podcast@beyondlifespan.de und wenn ihr mehr wissen wollt, gerne unsere Shownotes studieren. Da findet ihr alle Studien, die ich zitiere und auch noch andere Materialien, die euch helfen, die Themen noch genauer zu beleuchten. Bis zum nächsten Mal.